Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Der Brexit, also die endgültige Verabschiedung Großbritanniens von der EU, der Versuch, mit hunderten Milliarden Euro wenigstens die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern und die sehr schwierige Suche nach Kompromissen, um in der EU-Flüchtlingspolitik voranzukommen. Allein das wäre Programm genug. In wenigen Tagen übernimmt die Bundesregierung für ein halbes Jahr den Ratsvorsitz der Europäischen Union. Heute befasst sich das Bundeskabinett mit der sehr umfangreichen Agenda. Anlass für uns, aus ganz unterschiedlichen Winkeln auf dieses Arbeitsprogramm zu blicken. Aus Athen, aus Brüssel und gleich auch aus Berlin. Der deutsche Ratsvorsitz, das also, ist an diesem Mittwoch unser Thema in Europa heute. Wenn man vorher wissen will, was von einer EU-Ratspräsidentschaft hinterher wirklich bleibt, welche Spuren über die Jahre noch zu erkennen sind, lohnt es, zurückzublicken. Zuletzt hatte die Bundesregierung 2007 den EU-Ratsvorsitz übernommen und davor 1999. Rot-Grün also, Kanzler Gerhard Schröder und Außenminister Joschka Fischer waren zwar gerade erst im Amt, Fischer wusste trotzdem genau, was er wollte.
In dem vor uns liegenden Halbjahr geht es darum, aus politischen Visionen einen handfesten Bauabschnitt zu machen. Der nächste Bauabschnitt wird die Lösung der institutionellen Reformen der Europäischen Union sein. Mit Blick auf die Erweiterung ist diese Reform zwingend, um einen institutionellen Infarkt der Europäischen Union zu vermeiden. Die entscheidende Frage für die Handlungsfähigkeit einer erweiterten Union ist die Bereitschaft, Mehrheitsentscheidungen in möglichst vielen Bereichen zu akzeptieren.
Die große Osterweiterung stand nämlich noch bevor. Mit den Vertragsreformen ging es dann langsamer voran als erhofft. Der Kosovo-Krieg beanspruchte zu Recht viel Aufmerksamkeit und Arbeitskapazitäten. Für anderes blieb kaum mehr Zeit. Möglicherweise ist es jetzt ähnlich aufgrund der Corona-Krise. Ich bin nun mit Pascal Thibault verbunden, Korrespondent von Radio France International in Berlin. Er kann uns sagen, was Frankreich von der deutschen Ratspräsidentschaft erwartet. Guten Tag, Pascal Thibault.
Ja, guten Tag, Herr Erter.
Wie eng stimmen sich Frankreich und Deutschland in diesen Tagen, also kurz vor der deutschen Ratspräsidentschaft, ab? Was ist Ihr Eindruck?
Also die Abstimmung zwischen Frankreich und Deutschland auf vielen Ebenen ist immer sehr groß, aber man hat natürlich gesehen, spätestens seit Mitte Mai mit der gemeinsamen deutsch-französischen Initiative, dass es noch eine Beschleunigung gab und dieses Mal auch mit fruchtbaren, mit positiven Ergebnissen, die auch dazu geführt haben, dass große Teile dieser Initiative übernommen wurden von der EU-Kommission. Also man merkt jetzt, dass wahrscheinlich zurzeit ein gemeinsamer Geist herrscht, um die tiefgreifenden Veränderungen im negativen Sinne durch die Pandemie zu überwinden und dass man Seite an Seite voranschreiten möchte.
Allerdings habe ich gerade an 1999 erinnert. Damals gehörten 15 Mitgliedstaaten zur EU. Derzeit sind es 27. Gerade ist Großbritannien auf dem Weg aus der EU. Da gibt es dann alle möglichen Gruppen. Visegrad, früher spielte die gar keine Rolle. Die Hanse, der Club Med, also die südlichen Staaten. Andererseits die sogenannten sparsamen Vier, wohl eher fünf mit Finnland. Wie viel Antriebskraft kann der oft sogenannte deutsch-französische Motor der Integration denn da noch auf den Weg bringen aus Ihrer Sicht?
Ja, Sie haben recht. Also die Lage ist wesentlich unübersichtlicher geworden. Es bilden sich unoffizielle Koalitionen, Allianzen, je nachdem, um welches Thema es sich handelt. Und mit 27 Ländern ist es natürlich schwieriger, selbst mit zwei Schwergewichten, mit Frankreich 1:1, das war auch nie der Fall, seine Kompromisse durchzusetzen. Da muss man auch selber Koalitionen, Allianzen schmieden. Man muss auch viel mit renitenten, sage ich mal, Partnern, EU-Mitgliedern sprechen, um sie von den Vorzügen dieses Kompromisses zu überreden. Das sieht man natürlich auch ganz besonders jetzt mit dem Vorschlag einer Wiederaufbaufonds für die Europäische Union. Also man merkt einerseits, dass trotz dem die deutsch-französische Achse weiter entscheidend ist, um Europa voranzubringen. Manche beklagen sich, dass sie zu schwer ist und sie erdrückt, aber sie beklagen sich manchmal auch, wenn sie nicht so vorankommt wie in den letzten 2, 3 Jahren. Aber es reicht nicht mehr aus, auf jeden Fall. Und ja, da ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit nötig, auch um auf auch kleinere Länder zuzugehen.
Das Ganze hat auch eine Vorgeschichte. Der französische Präsident Macron hat immer wieder viele Wünsche und Visionen zur Zukunft Europas geäußert. Doch er musste lange warten, zum Teil jahrelang, auf Merkels Antworten, wenn sie denn überhaupt kamen. Jetzt ist Deutschland am Zug, aber ist es nicht zu spät, von Frankreich jetzt noch viel Unterstützung zu erwarten, Herr Thibault?
Auf jeden Fall kann man sagen, wenn man sich die innenpolitische Situation anschaut, dass natürlich Macron jetzt weniger glänzt als 2017, als er seine berühmte Sorbonne-Rede hielt, die in der Tat relativ wenig oder ein bescheidenes politisches Echo in Berlin fand, um das euphemistisch auszudrücken. Es hat Zeit gedauert, es hat die größte Krise der Europäischen Union und Europas man hat sie benötigt, um jetzt voranzukommen. Man hat gesehen, dass Deutschland sich bewegt hat, aber es ist nie zu spät. Europa kommt meistens voran während manchen Krisen. Und ja, jetzt kommt es auch für Frankreich auf der Zielgerade vor der nächsten Wahl an. Also diese Idee, die Macron schon eingangs hatte, ein Europa zu bilden, das seine Bürger schützt, dass seine Wirtschaft schützt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen für Paris in den nächsten Monaten bis 2022.
Das war Pascal Thibault, Korrespondent von Radio France in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Es ist gar nicht lange her, noch vor wenigen Jahren war Bundeskanzlerin Angela Merkel in Griechenland überhaupt nicht beliebt. Im Gegenteil, sie war zeitweilig die am meisten gehasste Person dort. Merkel wurde angelastet, Hunderttausende Griechen in die Armut gestürzt zu haben, denn während der griechischen Wirtschafts- und Finanzkrise hat auch die Bundeskanzlerin darauf gedrängt, dass Griechenland Hilfskredite nur dann bekommt, wenn das Land eisern spart. Diese Zeiten sind nun aber vorbei. Inzwischen gehört Angela Merkel zu den besonders beliebten Politikern. Griechenland setzt große Hoffnungen in die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Vor allem hofft man auf Geld. Aus Athen, Thomas Baumann.
Die Vorfreude in Griechenland auf die deutsche Ratspräsidentschaft begann schon Mitte Mai, als Kanzlerin Merkel zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron den Wiederaufbauplan vorstellte. 500 Milliarden Euro für diejenigen EU-Staaten, die von der Corona-Krise besonders hart betroffen sind. 500 Milliarden und zwar nicht als Kredit, sondern als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Dass die deutsche Kanzlerin so großzügig den notleidenden Ländern, vor allem im Süden Europas, helfen will, hat viele Griechen positiv überrascht. Auch, dass die EU-Kommission auf den Merkel-Macron-Plan aufbaut und nun 500 Milliarden als Zuschuss sowie 250 Milliarden als Kredit gewähren will, all das stößt in Griechenland auf breite Zustimmung. Die Zeitung Kathimerini schreibt:
Es handelt sich hier zwar nicht um Eurobonds, wie es die südeuropäischen Staaten wünschen, aber es ist so nah wie möglich dran.
Ein genialer Kompromiss aus griechischer Sicht. Ein Kompromiss, für den Kanzlerin Merkel nun während der deutschen Ratspräsidentschaft alle 27 EU-Staaten gewinnen muss. Griechenland kann gut damit leben, dass es keine Eurobonds geben soll. Die Zeitung Kathimerini schreibt weiter:
Damit wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die sparsamen 4 aus dem Norden Europas ihr Veto einlegen werden. Getreu ihrer politischen Gepflogenheit führt Bundeskanzlerin Merkel von der Mitte aus.
Mit Genugtuung stellen die Griechen fest, dass sich Kanzlerin Merkel nicht auf die Seite des knauserigen Norden stellt, sondern dass sie als Brückenbauerin einen Weg in der Mitte sucht zwischen den Südeuropäern und den sparsamen 4 im Norden, also Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden, die sich gegen das 750-Milliarden-Programm sperren. Die liberal-konservative Athener Zeitung Phil Eleftheros sieht hier Kanzlerin Merkel gefordert.
Merkel muss diese Staaten überzeugen, das Rettungspaket so zu akzeptieren, wie es jetzt ist. Vielleicht mit ein paar Änderungen, zum Beispiel, dass es weniger Zuschüsse und dafür mehr Kredite gibt. Sollten die nördlichen Staaten dem zustimmen, dann sollten auch die südlichen Staaten wie Griechenland zu Kompromissen bereit sein. Wahrscheinlich werden die südlichen Länder strengere Kontrollen akzeptieren müssen, wofür sie die Gelder ausgeben wollen. Allerdings dürfen diese Kontrollen nicht so streng sein wie zu Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, als Hilfskredite sogar mit zwangsweisen Sparauflagen verbunden waren.
Massenentlassungen, Rentenkürzungen, Firmenpleiten. Viele Griechen meinen bis heute, ihr Land sei kaputt gespart worden. Die Zeitung Phil Eleftheros glaubt denn auch, die Kanzlerin habe etwas gut zu machen.
Merkel, deren Amtszeit sich dem Ende neigt, möchte ihre Karriere mit etwas Großem beenden. Mit einem Abkommen, das die negativen Eindrücke glätten wird, die deutsche Politik in den Jahren der Finanz- und Wirtschaftskrise geschaffen hat.
Oppositionschef Alexis Tsipras von der griechischen Linkspartei Syriza war bis vor einem Jahr selbst Regierungschef in Athen. Nächtelang hatte er mit Kanzlerin Merkel darüber verhandelt, wie die griechische Schuldenkrise bewältigt werden kann. Nicht immer harmonisch, aber mit gutem Ende. Im Zeitungsinterview sagt Tsipras, er habe über die Jahre ein herzliches Verhältnis zu Frau Merkel aufgebaut.
Frau Merkel hat es in geschickten Verhandlungen geschafft, das Schlimmste für Europa abzuwenden. Jetzt hat sie die Chance, ein positives Erbe zu hinterlassen.
Alexis Tsipras weiter.
Die kommenden 6 Monate der deutschen Ratspräsidentschaft werden von entscheidender Bedeutung sein. Zum einen muss das Rettungspaket beschlossen werden, das ein Signal für eine Art europäischer Wiedergeburt sein kann. Zum anderen muss der Dublin-Vertrag überarbeitet werden, also das Asylsystem in Europa.
Der griechische Oppositionsführer Alexis Tsipras traut der Kanzlerin zu, diese Aufgaben zu bewältigen. Ähnlich klingt das bei Regierungsmitgliedern der konservativen Partei Nea Demokratia. Wirtschaftsminister Andonis Georgiadis sagte gestern Abend in einer Rede vor der deutsch-griechischen Außenhandelskammer in Athen, es sei ein großes Glück, dass Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft übernehme, denn in diesen Zeiten sei eine effiziente Führung in Europa nötig. Frau Merkel und die Bundesregierung werden Europa zu einem guten Ergebnis führen, so der griechische Wirtschaftsminister gestern Abend.
Hohe Erwartungen also an Deutschland in Griechenland. Ein Beitrag war das unseres Korrespondenten Thomas Bormann aus Athen. Sechs Monate Ratsvorsitz, das ist nicht zuletzt anstrengend. Sie haben gehört, was Joschka Fischer 1999 vorhatte. Als die darauf folgende deutsche Ratspräsidentschaft 2007 vorbei war, wirkte der damals amtierende deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier etwas erschöpft, aber auch mit sich selbst zufrieden.
Noch nie würde für eine gute Sache auf so viel Schlaf verzichtet. Und vielleicht ist das Angenehme an der ganzen Sache, dass wir eine Ratspräsidentschaft hinter uns haben, in der wir uns nicht in erster Linie selbst loben müssen, in der wir uns nicht anstrengen müssen, bunte Schleifchen, um an sich hässliche Geschenke zu binden.
Bunte Schleifchen um hässliche Geschenke. Wird es die vielleicht diesmal zu Jahresende geben? Wir sind nun mit unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel verbunden. Guten Morgen, Bettina Klein.
Guten Morgen.
Ich habe schon gesagt, es wird in den nächsten Monaten darum gehen, den Brexit zu gestalten, die Folgen der Corona-Krise, gerade die wirtschaftlichen Folgen, abzudämpfen. Das sind 2 sehr umfangreiche Dossiers. Was ist Ihr Eindruck? Bleibt dem deutschen Ratsvorsitz dann noch Zeit für die Kür, dafür eigene Schwerpunkte zu setzen?
Also was Sie genannt haben, das sind in der Tat die wichtigsten Themen und allen voran tatsächlich die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Also das steht ganz klar im Fokus. Und insofern musste man die Prioritäten natürlich verändern. Es bleibt dabei, man setzt sich ein für ein stärkeres Europa, für ein solidarisches Europa, für ein nachhaltiges Europa. Aber ganz klar im Fokus steht zumindest in den nächsten Wochen die Frage des Recovery Fund, des Wiederaufbaufonds, des mehrjährigen Finanzrahmens, was damit ja verknüpft ist. Und daran wird Deutschland wohl auch gemessen werden. Das ist die Erwartung hier. Man geht davon aus, die Erwartungen sind so groß, dass man sich schon Sorgen macht, ob man sie wirklich wirklich wird erfüllen können. Aber die Frage der Krisenbewältigung steht ganz zentral im Vordergrund. Danach dann die Brexit-Verhandlungen bzw. die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein mögliches Zukunftsabkommen. Und dann im dritten Korb sozusagen, in der dritten Phase, wird man die Fragen angehen können, von denen man glaubt, dass sie vielleicht vergleichsweise weniger dringlich sind, aber wo eine Lösung doch wünschenswert wäre. Und dazu gehört eben die Reform der Asylpolitik zum Beispiel.
Bevor wir näher auf die Inhalte gehen, Corona ist ja auch ein Hindernis für Verhandlungen, derzeit zumindest auch noch für persönliche Kontakte. Wird es ein Ratsvorsitz der E-Mails und Videokonferenzen?
Ja, zumindest zum Teil. Und die Frage, wie viel schlaflose Nächte es geben wird, hängt sicherlich davon ab, in welchem Maße wieder physische Treffen, sozusagen normale Zusammenkünfte möglich sein werden. Der Kalender der deutschen Ratspräsidentschaft ist gerade veröffentlicht worden. Man geht davon aus, dass es doch einige normale Treffen wieder geben wird. Aber es wird ja dabei bleiben, dass es dieses Physical Distancing wird geben müssen. Man braucht größere Verhandlungsräume. Und das wurde im März eigentlich schon deutlich, dass das doch auch die Arbeitsmöglichkeiten einer Ratspräsidentschaft nicht nur verändert, sondern auch vor große Schwierigkeiten stellt, weil man eben per Videokonferenz nicht so viel schaffen kann, wie man eigentlich möchte, weil es bei den physischen Zusammenkünften eben auf größere Verhandlungsräume zum Beispiel ankommt. Und seit Monaten ist eigentlich klar geworden, dass man viele auch der organisatorischen Pläne über den Haufen werfen musste und dass natürlich auch die Arbeitsmöglichkeiten und möglicherweise auch das Endresultat geringer ausfallen wird, als man das sich vorgestellt hatte.
Wie entscheidend ist jetzt, dass man sich über die Finanzhilfen schnell einigt, um sozusagen die Füße frei zu bekommen für die anderen Dossiers?
Ja, das erste physische Gipfeltreffen ist gestern angesetzt worden für den 17. und 18. Juli hier in Brüssel. Man hat ja interessanterweise darauf hingewiesen, dass man sich sehen muss, dass man physisch zusammenkommen muss, um bestimmte Probleme eben zu klären. Es sind viele Fragen noch offen. Aber man muss schon sagen, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist sozusagen lösbar. Es geht vor allen Dingen um die Frage, unter welchen Bedingungen, nach welchen Kriterien wird das Geld nun verteilt und in welchem Zeitraum muss es zurückgezahlt werden. Die Haltungen liegen noch weit auseinander, aber es sind eher technische, mathematische Fragen, würde ich sagen, als jetzt grundlegend ideologische, politische, die da im Augenblick noch dahinter stehen. Es wird die nächsten Wochen bis zu diesem Gipfel viel verhandelt werden noch. Es ist nicht garantiert, dass es dann eine Einigung geben wird, aber es scheint mir doch im Augenblick auch nicht unmöglich zu sein.
Die Kommission verhandelt ja mit Großbritannien über den Brexit. Was könnte hier die Rolle Deutschlands sein?
Ja, die Briten hatten ja gehofft, dass sich Deutschland sozusagen britenfreundlicher erweisen würde und da einiges aus dem Weg räumen würde. An der gemeinsamen Verhandlungsposition und dem Mandat von Michel Barnier hat sich ja eigentlich nichts geändert. Man wird auch hier den ganzen Sommer über verhandeln und das ist, glaube ich, eher eine gemeinsame Position der Europäischen Union. Da haben sich die EU-Staaten ja bisher nicht wirklich auseinander definieren lassen. Es ist das zweitwichtigste Thema nach der Krisenbewältigung. Die Hoffnung ist, dass man bis Ende Oktober zu einer Vereinbarung kommen wird. Das ist nicht mehr das ganz große, überwölbende Thema hier, die Frage, wie geht es mit Großbritannien weiter. Aber es wird auf jeden Fall eine Menge Zeit und Energie natürlich auch abziehen.
Ganz kurz noch zum Schluss, Bettina Klein. Die Flüchtlingspolitik ist ein Thema, da haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Man kommt einfach nicht voran. Wie weit wird da Deutschland ins Risiko gehen, auch ins Risiko am Schluss dann doch kein Ergebnis zu erzielen?
Ja, wir warten ja hier auf den Vorschlag der Kommission. Den gibt es noch nicht. Der war angekündigt für das Frühjahr, ist auch Corona-bedingt verzögert worden. Und ich glaube, das Beste, was man erreichen können, ist, dass es eine Art Roadmap gibt sozusagen, dass sich damit die deutsche Ratspräsidentschaft verabschiedet und einen Weg nach vorne sozusagen vorschlägt. Dass das ganze Thema im nächsten halben Jahr schon gelöst werden wird, das halte ich für relativ unwahrscheinlich angesichts der anderen Aufgaben, die im Augenblick sehr stark in den Vordergrund drängen hier.
Vielen Dank. Soweit Bettina Klein aus Brüssel. Mehr von ihr und aus Berlin zum deutschen Ratsvorsitz heute im Hintergrund um 18.40 Uhr. Dann geht es auch um Merkels europäisches Vermächtnis. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse und schönen Tag.